Dürfen Journalistinnen und Journalisten emotional werden? Selbstverständlich. Aber was ist, wenn die Gefühle mit ihnen durchgehen, wenn alles verrückt spielt und wenn die kognitive Dissonanz alles überschattet, dann kann man da überhaupt noch, gibt's sowas wie Objektivität und wie macht das so einer, der jeden Tag was schreiben muss? Ich meine, wir reden nur, das geht noch, ne? Aber wenn ich was aufschreiben muss, das stelle ich mir sehr schwer vor.
Es bleibt ja dann vor allem für immer.
Das, wir senden es ja in Äther, ist es dann weg, ne? Aber einer, der schreibt und dann auch noch ein Buch rausbringt, das stelle ich mir schwer vor. Und über diese schwere Arbeit reden wir mit Martin Debes, Thüringen-Korrespondent für die Thüringer Allgemeine, Zeitredakteur und Buchautor. Hallo Martin.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, mit der kognitiven Dissonanz, da ist ja, bist du ja Argen-Experte. Ist das fassbar menschlich?
Hast du ja ein Geständnis. Das begleitet uns ja immer irgendwie im Alltag. Das ist ja im Grunde genommen, ist es ja irgendwie eine ganz wichtige Motivationsquelle, ne? Die Vorstellung der Realität stimmt nicht mit den Bedingungen der Realität überein, also bewegen wir uns, um daran etwas zu ändern, an der Realität. Das wäre jetzt so die Idealform.
Martin, du warst in der Ukraine, also warst in, ja nicht direkt im Kriegsgebiet, aber doch schon in Kiew mit einer Delegation mit Katrin Göring-Eckert und anderen. Hast du dir das gut überlegt? War das eine spontane Entscheidung oder im Affekt? Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, in die Ukraine zu fahren?
Also es bietet sich ja nicht zuerst in erster Linie an, für jemanden, der sich um Landespolitik in Thüringen kümmert, mal nach Kiew und dann auch nach Odessa zu fahren. Das hat sich wirklich so ergeben im Affekt, wie du so schön sagst. Ich war auf einem Termin in Berlin und da habe ich auch Göring-Eckardt getroffen und die erzählte mir davon und da habe ich gesagt, da können wir ja mal telefonieren. Sie ist ja die Thüringer Abgeordnete, auch wenn sie schon Ewigkeit nicht mehr in Thüringen wohnt, von den Thüringer Grünen. Und da sagte sie, sie können auch mitfahren. Und ja, und dann habe ich das kurz irgendwie geklärt mit der Redaktion und das habe ich dann gemacht.
Da müssen wir an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz was einschieben, weil ich es wichtig finde für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja vor 2 Monaten schon mal über eine Reise von Ihnen gesprochen für nach Chile. Ne? Und da haben wir ja auch darüber gesprochen, wie kommt sowas überhaupt zustande? Ne? Weil dann vielleicht schnell der Eindruck entstehen könnte, das ist dann wie so eine Art Hofberichterstattung. Wie kommt man denn als Journalist dazu, in so einer Delegation mit Politikern irgendwie so eine Auslandsreise zu machen?
Na gut, also mit Chile, das war glaube ich, also die Reise war im Oktober. Ist so ein bisschen, also die Zeit verrinnt schnell, ja, also es sind schon 3 oder 4 Monate her. Das ist so, der Ministerpräsident des Freistaats Thüringen, in dem Fall Bodo Ramelow, der dann auch noch Bundesratspräsident war, hat diese Reise unternommen. Ob die nun sinnvoll war oder nicht, muss der Außenstehende beurteilen. Und wir kriegen dann immer die Redaktion, Thüringer Redaktion, aber auch andere bekommen das Angebot mitzufahren. Wobei nicht auf Staatskosten, sondern auf eigene Kosten, so wie Unternehmer zum Beispiel, die mitfahren.
Also oder Sie sind dann ganz offiziell akkreditiert?
Wir gehen dann so wie zum Parteitag oder zu einer Landtagssitzung, gehen wir zu dieser Reise im Endeffekt, nur dass wir dann eben im Flieger unterwegs sind oder im Ausland. Und bei der Reise mit Holger Eckhardt war es auch so, dass das natürlich eine Reise war, die Redaktion bezahlt hat. Also die, es gibt bestimmte Kosten, die dann, wenn du einen Transfer hast von A nach B innerhalb der Ukraine, das lässt sich dann schwer abrechnen, weil du bist in dem Pulk mit drin. Insofern muss man sagen, wenn man ganz transparent ist, werden vielleicht 10% der Kosten dadurch, dass es sich nicht abrechnen lässt, quasi dann von eben auch immer, dem Auswärtigen Amt zum Beispiel, der Deutschen Botschaft getragen. Aber ansonsten, also die abrechenbaren Kosten werden von der Redaktion gezahlt.
Und wie stellt man sich dann irgendwie innerlich als Journalist, ne, darauf ein, trotz allem halt, trotz der Nähe, der räumlichen und körperlichen Nähe, dann irgendwie so eine kritische Distanz zu halten?
Naja gut, es ist so ähnlich wie bei der Landtagssitzung oder bei dem Parteitag. Du bist ja auch da Anführungsstrichen zu Gast, du bekommst dann noch vielleicht noch einen Kaffee oder beziehungsweise ein kleines Brötchen irgendwo an der Seite, du bekommst WLAN, du wirst nett begrüßt und dann schreibst du einen Verriss. Das ist so ähnlich wie wenn du Kritiker bist von einem Theaterstück. Ne? Also was ein bisschen das Problem ist von Lokal- und Regionalberichterstattung, was ich ja hauptsächlich mache, ist, dass natürlich die Nähe größer ist. Also man betrifft die Leute öfter und man trifft sie näher, also insofern einfach örtlich näher. Also ich kann im Prinzip theoretisch also Steffen Dittes zum Beispiel, der linke Landtagsfraktionschef, das fällt mir jetzt nur gerade so ein, der geht immer in denselben Supermarkt wie ich. Ja, so und so, übrigens ja Gelochthofen treffe ich da auch manchmal, ne? Also und weil man im selben Viertel wohnt und dann das passiert einem, sag ich mal, in Berlin, wenn man über bestimmte Politiker schreibt, weniger. Kommt auch vor, weil das Raumschiff in Berlin auch seine eigenen Gesetze hat. Aber Ich glaube, dass die Nähe ist hier größer und damit muss man ist die Suche nach Distanz anstrengender.
In dem Zusammenhang habe ich dann noch eine andere Frage, die so ein bisschen so die Perspektive betrifft, die man als Journalist oder als irgendjemand einnehmen kann. Also das ist ja immer so ein Verhältnis von, auf der einen Seite kann ich eine Vogelperspektive einnehmen und sehe dann vielleicht große Zusammenhänge aus einer großen Distanz, vielleicht auch immer aus der relativen Distanz zum Ukraine-Krieg. Und nun waren sie aber genau dort, sie waren drin in der Suppe. Dann kann man dann nicht mehr vielleicht die ganz großen Zusammenhänge so gut sehen, aber man sieht mehr Details. Und wie weckt man das ab?
Ja, man kommt sich so ein bisschen vor, manchmal wie dieser Korrespondent, der in Tel Aviv auf dem Hochhaus sitzt und alle Nase lang schalten macht und von den Kollegen aus Mainz oder Berlin die dpa-Nachrichten vorgelesen bekommt, was gerade bei ihm los ist. Also du bekommst natürlich, und das meine ich nicht, das ist nicht das Korrespondentenwesen an sich zusammengefasst, aber das kommt natürlich vor bei Korrespondenten, wenn die gerade wenn was los ist, müssen sie ständig senden und können nicht recherchieren, können nicht durch die Straßen gehen und sich angucken, wie es wirklich ist. Das ist so ein bisschen das Dilemma als Korrespondent. Ich war noch nie einer, deswegen habe ich das jetzt mal einfach so als These in den Raum gestellt. Kommt mir manchmal, habe ich auch von Kollegen so gehört. Aber was mich da betraf, ist natürlich so, du bist dann in diesen Städten, über die du immer gehört hast. Du bist in den Vororten von Kiew, wo vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr diese schrecklichen Dinge passiert sind, wo Häuser zerbombt wurden, wo du die Ruinen siehst. Wenn du fährst durch Butscha, wo du weißt, dass welche Massaker da angerichtet wurden an der Zivilbevölkerung. Und das wirkt natürlich völlig unwirklich auf dich, weil es ist natürlich so, es ist erstmal so, also Kiew sowieso, wenn du nicht die Panzersperren ab und zu sehen würdest, die zur Seite geräumt sind zurzeit, wenn du nicht die Sandsäcke sehen würdest, würdest du denken, es ist eine völlig normale osteuropäische Großstadt. Die Geschäfte sind auf, die Restaurants sind voll, die Leute gehen ihren Dingen nach. Es war noch kalt und mit Schnee. Mir haben die Leute gesagt, wenn schönes Wetter ist, jetzt im Frühling vielleicht oder letztes Jahr im Sommer, war das so wie immer. Also dann ist es noch absurder, diese Situation, dass da ein paar hundert Kilometer weiter östlich schwer gekämpft wird. Und wenn du in die Vororte gehst, siehst du zwar die Ruinen, aber es wirkt schon fast so, weil es eine gewisse Routine gibt auch von Besuchen, die da durchgeführt werden, wie ein bisschen wie ein Museum. Wenn du dann aber dann an die Seite gehst und die Leute anschaust und mit denen auch redest, versuchst jedenfalls zu reden, dann merkst du halt, dass das alles extrem real ist. Und das ist auch eine kognitive Dissonanz, die ausgelöst wird, weil du die Fernsehbilder kennst. Es ist im Prinzip so ein bisschen wie wenn du in einen Film reingehst, in eine Handlung. Es wirkt halt unwirklich. Gleichzeitig siehst du das normale Leben, was so stattfindet wie vor dem Krieg. Und du siehst gleichzeitig die traumatisierten Opfer und du siehst, ja, die Wunden des Krieges. Und das alles zusammenzukriegen in auch einer Reise, die natürlich kuratiert ist. Es gab also Termine, politische Termine. Es gab Termine, wo wir auf eine Kolchose, auf einer LPG waren oder Termine, wo wir mit Künstlern uns getroffen haben, mit der jüdischen Gemeinde, zum Beispiel in Odessa. Da bekommst du natürlich auch Dinge gesagt, aber du musst halt schauen, dass du immer noch ein bisschen am Rande mit ein paar Leuten Gespräche führst, damit du vielleicht noch einen authentischen Eindruck bekommst. Aber im Grunde genommen ist es natürlich auch so, dass man sich auf so einer Reise nur einen Ausschnitt bekommt.
Die Ausschnitte habe ich ja gerade angesprochen, die verschiedenen Perspektiven. Jetzt ist es für mich hier manchmal natürlich irgendwie recht leicht, irgendwie so ein ganz, wie soll ich sagen, so ein ganz naives Friedensverständnis zu haben. Ich wünsche mir natürlich Frieden und ich kann mir halt schlecht vorstellen, dass irgendwie Waffenlieferungen halt irgendwie für Frieden irgendwie gut sein sollen, ne? Panzer, die Frieden schaffen sollen, das liegt mir immer noch irgendwie quer im Magen. Und trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man dann unmittelbar vor Ort ist, mit Menschen spricht, die sich wirklich bedroht fühlen, dass sich das dann anders anfühlt. Hat sich an Ihrer Haltung etwas geändert durch diese Reise?
Also ich habe natürlich Schwierigkeiten gehabt, wie alle anderen, eine Haltung zu entwickeln. Für sehr viele andere war der Konflikt, der in der Ostukraine schon seit 2014 besteht, einer von vielen Konflikten auf der Welt. Es war natürlich einer, der uns näher war. Es war einer, der, wo der Kontext einem mehr bekannt ist, wo natürlich auch Deutschland involviert war, in den Minsker Verhandlungen zum Beispiel, was natürlich auch wirtschaftliche Folgen hatte, Gas und so weiter. Aber im Grunde genommen hat man das nicht so ernst genommen, dass man gesagt hat, da wird jetzt ein richtiger großer Krieg entstehen, ein großer Krieg, weil es gab ja schon einen Krieg. In der Ukraine wurde ja vom großen Krieg gesprochen seit dem 24. Februar 2022. Und wie alle, die sich geirrt haben, oder die das falsch eingeschätzt haben, wobei ich jetzt, wie gesagt, mich gar nicht damit so extrem beschäftigt habe, muss man einfach sagen, man muss ja auch was lernen aus so einer Situation. Also das wäre ja albern, wenn man sich extrem irrt, und das habe ich für unvorstellbar gehalten, wie 99% oder 95% in Deutschland, in Osteuropa war es schon wieder ganz anders und im Baltikum, dann muss man sich Fragen stellen, was war falsch? Hätte eine härtere Haltung gegenüber Russland, der Russischen Föderation, etwas gebracht? Hätten stärkere Sanktionen was gebracht? Ich meine, die Haltung war doch in Ostdeutschland, vor allen Dingen in Ostdeutschland, schafft die Sanktionen ab. Es war ja eher die Haltung, lass das alles vergessen sein. Die Krim ist sowieso jetzt russisch, was da im Donbass passiert, interessiert uns nicht. Wir wollen unser Gas haben und wir wollen gute Wirtschaftsbeziehungen haben mit Russland, zumal die ja Atommacht sind. Das war ja so eine ungefähr der Common Sense in der deutschen Politik, in großen Teilen, in Ostdeutschland sowieso. Und deine Frage Richtung Waffen oder nicht Waffen, das ist ja die Kernfrage, um die sich alles dreht, Kriege schaffen mit Waffen, Frieden schaffen mit Waffen oder Frieden schaffen ohne Waffen. Also ganz ehrlich, da ich ja auch ein bisschen Geschichte studiert habe und natürlich mich insgesamt für die Entstehung und die Existenz der Menschheit interessiere, war der Vergleich, der mir ganz spontan, und der war mir nicht irgendwie eingetrichtert worden von irgendjemanden, kam im Februar 22, war eben 39. Es war zum ersten Mal ein Landkrieg in Europa, wo ein zweites Land überfällt und sagt, dich gibt's gar nicht. Das war 39 Polen. Und bei so einer Situation muss man sagen, wie ist denn Frieden geschaffen worden dann in Europa? Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, natürlich durch etwas, was wir nicht wollen. Durch den Zweiten Weltkrieg, dadurch, dass sozusagen dann eine internationale Allianz, die ganz merkwürdig war, und jetzt mit tausend Reden jetzt halten könnte, wie merkwürdig die war, von Stalins Russland, Stalins Sowjetunion, den Amerikanern, den Briten, den Franzosen, wobei die Franzosen da wenig eine Rolle gespielt haben, haben dann Deutschland besiegt. Deutschland ist ja, der Frieden ist ja nicht durch Verhandlungen, sondern durch Kapitulation Deutschlands. Das kann jetzt nicht passieren, aber natürlich ist Frieden durch Waffen geschaffen worden. Wenn Deutschland damals nicht besiegt worden wäre, wenn wir nicht besiegt worden wäre, hätte es keinen Frieden auf dieser Welt gegeben.
Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, weil mir ist ein alter Propaganda oder was uns tatsächlich eingetrichtert worden, irgendein Gedicht, der Friede muss bewaffnet sein. Also das hängt mir an irgendeinem Gedicht gar nicht so falsch, oder?
Ja, aber leider. gleichzeitig also, war es eben auch Frieden schaffen ohne Waffen. Ich meine, die DDR. Ja. Ich meine, wir als DDR, also ich weiß nicht, wie Carsten ist, glaube ich, ja. Ne? Hagen, ja. Du auch DDR bisschen noch.
Immerhin 14 war ich.
Ja, ich war 18, habe das Wehrlager noch mitgemacht in der 9. Klasse. Die Wehrerziehung insgesamt, die Militarisierung der DDR. Ich meine, vieles, was jetzt so an Friedenstaubenliedern gesungen wird von Demonstranten, da muss ich ganz ehrlich sagen, entweder waren die nicht dabei oder die haben es verdrängt, wie militarisiert die DDR war und wie deutlich militarisierter übrigens als die Bundesrepublik, ja? Die ja auch Aufmarschgebiet gewesen wäre.
BRD war nicht so militarisiert.
Nein, in der BRD gab es jedenfalls keinen Wehrunterricht und in der BRD gab es auch keinen Zwang zur Armee, sondern du hattest eine Wehrpflicht, aber du konntest dich relativ einfach dem Wehrdienst entziehen, indem du entweder verweigert hast oder du bist nach West-Berlin gezogen.
Ja, oder nach Kreuzberg, genau, wollte ich gerade sagen.
Ich dachte jetzt, du meinst die Waffenkontingente jeweils. Es fällt mir die kleine weiße Friedenstaube, die das jetzt so bei den Friedensdemonstrationen ist jetzt das Lied, das DDR-Lied, kleine weiße Friedenstaube. Das wird mir auch ganz komisch.
Ich meine als grundsätzliches, wenn so sagen, weil das ja immer so ein, ich meine, nicht, dass das jetzt neu ist, was ich sage, aber diese Argumentation, die ja gemacht wird, ist ja, dass wenn du für Waffenlieferung bist, dann für den Krieg bist. Dann bist du entweder ein Kriegstreiber oder die freundliche Variante davon ist Belizist. Das ist natürlich genauso absurd, da muss ich ausnahmsweise Herrn Gysi recht geben, mit dem ich letztens ein Interview hatte, wie zu sagen, jeder, der gegen Waffenlieferung ist, ist ein Putinist. Das heißt also, wir sollten mal runterkommen von diesen verschiedenen Labels, die ja auch in der Corona-Pandemie übrigens auch gut gab. Also du bist dann entweder ein Diktaturerrichter oder du bist ein Corona-Leugner. Also drunter geht's dann immer nicht. Oder in manchen Blasen geht's da drunter nicht und in manchen Diskussionen auch im Familienkreis geht's da nicht drunter. Man sollte mal runterkommen und überlegen, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner? Der gemeinsame Nenner ist ja eigentlich, dass doch alle vernünftigen Menschen wollen, dass kein Krieg herrscht. Die Frage ist doch nur, wie kommt man am besten zum Frieden? Und da gibt's halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich will gar nicht sagen Ansichten oder Haltungen, weil die Haltung ist ja dieselbe. Wir wollen Frieden. Und die Frage ist, wie kommt man dahin? Und deswegen ist man nicht naiv, wenn man glaubt, man kann verhandeln, man ist aber auch nicht gleichzeitig jemand, der mit einem Messer im Mund rumrennt, weil er sagt, das bringt nichts. Wir müssen Putin zeigen oder der Westen oder Ukraine insgesamt, die westliche Welt muss Putin zeigen, dass er damit nicht weiterkommt.
Und trotzdem bleiben ja irgendwie auch, wenn man jetzt von dieser ganz naiven 80er-Jahre-Friedensbewegungshaltung halt weggeht und irgendwie erwägt, dass in dieser konkreten Situation möglicherweise Schutz geschaffen werden kann, wenn die Ukraine Waffen bekommt, muss man ja trotzdem halt konstatieren, dass es ein Restrisiko bleibt, dass es natürlich auch an der Eskalationsschraube drehen kann.
So, aber ich glaube nicht mal, das ist ein Restrisiko, das ist das Risiko. Das ist ein extremes Risiko, dass die Eskalation immer weitergeht.
Ich wollte nur sehr vorsichtig sein.
Nein. Das ist das Risiko. Die Frage ist, nimmt man es begrenzt in Kauf, wie man andere Risiken in Kauf nimmt? Das ist natürlich so dahingesagt. Aber zur Friedensbewegung in den 80er Jahren, ich war komplett friedensbewegt. Ich habe ja, erstens war ich von der Propaganda in der DDR durchaus beeinflusst.
Langhaarscher Hippie?
Nicht richtig langhaarig, auch nicht Hippie. Ich war einfach uncool. Also ich war weder irgendwas. Aber ich war natürlich für den Frieden, habe auch die Junge Welt gelesen.
Die Bilder sagen anderes. Also du sahst da sehr cool hippiemäßig aus, aber gut.
Das war danach, in der Freiheit.
Ach so.
Nein, aber es ist natürlich so, im Nachgang muss man auch die Friedensbewegung kritisch betrachten. Weil die Friedensbewegung, ich will nicht sagen, dass, also die war für den Frieden, das war schön. Aber sie hat sich natürlich gegen die Pershing 2 gerichtet, die Cruise Missiles, ja, gegen den NATO-Raketen-Doppelbeschluss und so weiter. Also sie hat sich nicht gegen die SS-20 gerichtet, die bei uns im Osten standen.
Hier, ganz in der Nähe.
Ja, genau. Das heißt, es wurde immer an dem Westen, was auch richtig war, gesagt, so wie wir jetzt gesagt wird, an den Westen, ne? Nun macht man hier nicht so eine auf Eskalation. Aber lustigerweise auch auf der Friedensdemo von Wagenknecht und Schwarzer, also es war ja nicht ein Appell an Moskau. So, und man muss ja sagen, am Ende irgendwie ist der Kalte Krieg geendet. Nicht, weil Gorbatschow eingesehen hat oder die Sowjetunion eingesehen hat, okay, das mit dem Westen ist eine bessere Idee.
Man könnte zumindest sagen, dass Reagans Kalkül aufgegangen ist, weil er halt mit dem SDI-Programm.
Ich fand das nicht gut. Ich fand das nicht gut. Aber man muss sagen, im Prinzip hat der Westen den Osten totgerüstet. Ganz zu schweigen davon, dass er sozusagen auch wirtschaftlich das nicht das wettbewerbsfähige System war. Das war ein wirtschaftlicher Sieg im Endeffekt, weil am Ende des Tages die Sowjetunion, und das ist ja der Krieg, der jetzt auch nebenbei stattfindet. Also es finden ja zwei Kriege statt. Es findet halt der militärische Krieg statt und es findet der Wirtschaftskrieg statt. Und die Kalkulation ist ja, dass ja Putin von innen heraus unter Druck kommt, weil das Wirtschaftssystem zusammenklappt. Das ist ja nicht passiert bis jetzt. Das waren ja, die gab's ja ganz große Annahmen. Also auch die Irrtümer haben ja nicht aufgehört mit dem 24. Februar. Beide Seiten haben ja nach dem 24. Februar extreme Fehlkalkulationen gehabt. Also Russland ja objektiv, also Putin, dass die Schlacht um Kiew verloren ging und dass der Enthauptungsschlag nicht funktioniert hat. Aber auch der Westen, der gedacht hat, er kann jetzt mal die Banken irgendwie zum Zweidrittel abdrehen und dann klappt alles zusammen. Das war es eben nicht.
Und trotzdem nochmal zu meiner Frage zurück. Hat sich trotzdem in deiner eigenen Kalkulation dieser Risiken etwas verändert, dadurch, dass du die Eindrücke so hautnah erlebt hast?
Ich habe nur gemerkt, dass es keine Propaganda ist, also nicht nur, ich habe einiges gemerkt, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es keine Propaganda ist, wenn behauptet wird, die Ukraine steht geschlossen hinter diesem Krieg. Also, und zwar geschlossen meine ich nicht 100%, sondern 90% der Bevölkerung stellt überhaupt nicht in Frage, dass gekämpft wird. Deshalb habe ich jetzt nicht, ich habe keine repräsentative Umfrage gemacht. Es gibt zwar die repräsentativen Umfragen oder von denen behauptet wird, sie wären repräsentativ, aber mit jedem, dem ich gesprochen habe und denen ich gesprochen habe, wenn ich gesagt habe, wem habt ihr gesprochen? Das Einzige, was ich festgestellt habe, dass die älteren Menschen, dass die Menschen, die die Sowjetunion noch länger erlebt haben, auch hier, wenn du zum Beispiel in Odessa, die Stimmung ist leicht anders als in Kiew, weil dort eben hauptsächlich Russisch gesprochen wird und es ist näher an der Ostukraine und auch näher an der Front im Übrigen. Das sind ja nur noch 150 Kilometer und das Schwarze Meer, also theoretisch ist die Front vor der Nase, dass bis auf die Älteren, manche ältere Menschen, die ganz große, übergroße Mehrheit der Ukrainer hinter dieser Auseinandersetzung steht. Also zu sagen, wir halten das durch, obwohl jeder jemanden kennt oder jemanden in der Verwandtschaft hat oder vielleicht sogar ein direkter Angehöriger ist, der gestorben oder verletzt wurde, der gerade im Kampf ist. Also ich sage nicht, dass alle jemanden Amulotten in der Familie haben oder getöteten, sondern ich sage, dass jeder jemanden kennt, bei dem, der betroffen ist durch diesen Kampf, direkt, entweder weil er eingezogen ist, weil er noch kämpft, weil er ermordet wurde, weil er verletzt wurde. Ermordet ist nicht der richtige Ausdruck bei Soldaten wahrscheinlich.
Im Krieg sagt man getötet. Also,
genau. Bei Zivilisten sagt man dann
Soldaten möglicherweise ermordet. Die töten legitim.
Genau.
Was schon wieder die Absurdität zeigt. Nun schafft ja diese Kriegssituation eine spezielle Form des Zusammenhalts und auch des Nationalismus, der mir jetzt irgendwie erstmal fremd unangenehm ist, aber wahrscheinlich würde ich genauso reagieren, wenn ich drin wäre. Lässt sich das dann möglicherweise irgendwann wieder zurückdrehen, weil das ist ja dann doch schon so ein Identitäts- und Zusammenhalt, der so kollektivistisch ist.
Also ich will jetzt mal so ein, wie sagt man so schön, ein Disclaimer machen. Also ich bin kein Experte, ne? Mhm. Also in keinster Weise. Also ich bin, auch nur weil ich meine Woche da rumgefahren bin, macht mich das nicht zum Experten. Mhm. Ich bin auch kein Außenpolitiker und ich habe auch nicht in irgendwelchen Thinktanks irgendwie 5 Jahre verbracht. Ich bin Laie bei dieser Einschätzung. Ich mache mir auch nur so meine Gedanken von außen. So wie, also wenn mich jemand zu Thüringer Landespolitik fragt, würde ich sagen, ich habe da ein bisschen Ahnung, aber was den Ukraine-Konflikt betrifft, bastel ich mir das auch nur zurecht aus dem, was ich lese, was ich höre, mit wem ich spreche und ja, ein bisschen vielleicht ein paar authentische Erfahrungen gemacht habe. Ja,
aber das macht dich doch geradezu von der Wahrnehmung her, macht dich das doch nahbar, finde ich zumindest, weil du auch, wie wir alle, uns ein Bild der sogenannten Wirklichkeit zusammenreimen musst.
Also ich glaube, du bist ein bisschen besser informiert. Ich glaube nur, wenn man jetzt diesen Konflikt ansieht, passieren Sachen, die in jemanden Kriegen passieren. Mhm. Also es werden Menschen umgebracht, getötet. Mhm. Es passieren Kriegsverbrechen. Wobei, und da muss man jetzt nicht diese Diskussion, die letztens hier im Fernsehen geführt wurde von Frau Wagenknecht, wer jetzt mehr, natürlich auch Kriegsverbrechen wahrscheinlich auf ukrainischer Seite, aber ganz überwiegend passieren die Kriegsverbrechen vom Aggressor. Es gibt halt in dem Fall bei dem Krieg, bei manchen Kriegen ist das nicht so, aber dieser Krieg ist halt ein Angriffskrieg und deswegen heißt es auch Angriffskrieg. Frage immer, warum heißt es Angriffskrieg? Na, weil jemand angegriffen hat. Es gibt auch Kriege, die entstehen nicht durch einen Angriff, sondern die entstehen halt aus einem Konflikt an der Grenze und dann kann man zum Schluss gar nicht mehr richtig sagen, wer hat angefangen. Ich sag mal so, die Diskussion wird ja immer noch über den Ersten Weltkrieg geführt. Ja, also wie das eigentlich genau entstanden ist. Ne? Also beim Zweiten sind wir uns ganz einig, es war ein Angriffskrieg, weil er hat nämlich dann Deutschland Polen überfallen. Unprovoziert, dann der Kleibe zwar eine Lüge und so ähnlich ist es ja auch. Putin erzählt ja auch, er ist angegriffen worden. Das ist dieser Kleibe-Nummer nochmal. Ja, so, nee, ich wollte nur sagen, passieren verschiedene Dinge in diesen Kriegen, was du jetzt eben auch fragtest, dass eben die Verhärtung, auch die Übertreibung, diese Feindbilder, die entstehen dann automatisch. Man kann das natürlich beklagen, man muss es versuchen zu bekämpfen, aber es ist nicht so, oder einzudämmen, aber es ist natürlich so, dass in der Ukraine der Russe, also wir waren in Odessa, von russischen Zaren gegründete, ja, also sozusagen ein Erholungsort, ja, in dem die Katharina, die Ortsheilige, ja, die ehemalige Zaren, das Denkmal ist abmontiert. Die steht da nicht mehr. Die haben sie jetzt nicht auf den Müll geschmissen, ich glaube in irgendein Museum gebracht, aber die wird auch wahrscheinlich, solange das nicht wieder russisch wird, nicht wieder aufgebaut werden. Das heißt, das hat natürlich Folgen. Es ist ja wirklich so, also ich meine, wenn du russische Literatur liest, sowjetische Literatur liest, dann ist natürlich Odessa, es wäre albern zu sagen, das ist nicht kulturell, hat ganz viel mit Russland zu tun. So, und da entstehen jetzt Dinge, die auch künstlich sind, wo man sagen muss, wenn ich jetzt in Friedenszeiten würde ich sagen, das fände ich nicht gut. Das finde ich schrecklich. Aber in Kriegszeiten kann ich es verstehen.
Aber die Polarisierung, die findet ja dann nicht nur dort statt, weil es da den Druck der Aggression, den Druck irgendwie des Kriegszustandes gibt und den Druck der Gewalt. Die Polarisierung, die findet ja auch, haben wir gerade schon angesprochen, ja auch in den Debatten hier statt. Ne? Hier gibt es dann irgendwie eine neu gegründete Friedensbewegung, die sich halt auch mit den Spruchbändern der 80er Jahre halt irgendwie ausstattet, aber doch irgendwie auf eine andere Weise nochmal ideologisiert ist und man sich fragen muss, wer läuft da eigentlich alles mit und welche Informationen werden da auch noch mitgeliefert. Spielt das auf so einer Reise im Austausch mit den Politikern oder vielleicht sogar für die Leute eine Rolle? Kriegen die davon was mit, wie die Debatten irgendwie in Westeuropa geführt werden?
Also ich glaube, die kriegen das mit. Die kriegen mit, dass Waffenlieferungen umstritten sind. Die kriegen mit, wie langsam Deutschland aus ihrer Sicht, das ist jetzt ausdrücklich aus Sicht der Ukraine, wie langsam Deutschland auf den Trichter gekommen ist, dass sie auch schwere Waffen liefern, wie langsam dann die Lieferungen teilweise funktionieren, dass die Panzer eben aus Sicht der Ukraine vor einem halben Jahr hätten geliefert werden müssen, um sie jetzt in den Kämpfen einsetzen zu können und nicht erst dann im Sommer, wenn vielleicht schon die Großoffensive der Russen vorbei ist. Das ist Gleichzeitig wird natürlich gesehen, dass Russland, dass Deutschland das macht. Das wird auch honoriert. Aber diese Diskussion, dieser Protest, der wird wahrgenommen als bedrohlich aus Sicht. Weil Deutschland ist nicht irgendeine, Deutschland ist eine Mittelmacht, Deutschland ist keine Atommacht, Deutschland ist, was man militärisch jetzt betrachten will, noch nicht mal eine Mittelmacht mehr. Aber wirtschaftlich und von der schieren Bevölkerungszahl her ist Deutschland halt der wichtigste Player innerhalb der EU und ein wichtiger Player in den G8 und ein wichtiger Player innerhalb der NATO und das größte Land in Europa, Mitteleuropa sozusagen. Und da wird natürlich geguckt, was die Deutschen sagen, zumal natürlich historisch betrachtet, muss man ja sicher nun, die Ukraine war Teil der Sowjetunion, also die haben auch ihre Erfahrung mit Deutschland gemacht. Wird ja immer vergessen, also wenn immer gesagt wird auf den Demonstrationen, die du eben erwähnt hast, dass die Russen, dass da 50 Millionen Menschen gestorben sind. Nein, Entschuldigung, ich bringe das immer durcheinander. Jetzt komme ich auf ganz schiefes. Also mehrere Millionen, viele Millionen Menschen gestorben sind, Russen gestorben sind, wird nie erwähnt, wie viele Millionen Ukrainer gestorben sind. Oh. Was natürlich im Prinzip das Narrativ von Putin wiederholt, dass die Ukrainer eigentlich auch nur Russen sind. Und wir haben das ja auch so gelernt. Auch ich muss sagen, ich meine, die Sowjetunion war für mich die Sowjetunion. Und die Ukraine war, also vielleicht bei Georgien hat man noch verstanden oder bei Usbekistan, dass die irgendeine andere Kultur haben und eine andere Sprache haben und so weiter und so fort. Und die haben ja auch, was weiß ich, hohe Berge und sehen auch anders aus. Aber die Ukraine und die Russen, das war doch für uns auch eins, oder? Das spielt viel, glaube ich, ganz, das ist, also zu akzeptieren, ich meine, da fängt es schon an, für Ostdeutsche, vor allen Dingen für Ostdeutsche, zu akzeptieren, dass die Ukrainer eine eigene, souveräne Nation sind. Ich glaube, da fängt es schon an. Und es fängt bei einem selber an, weil man sozusagen selber damals, also wenn man 50 plus ist, so wie ich, damit aufgewachsen ist, dass die Ukraine eigentlich nur Teil Russlands ist, aka Sowjetunion.
So ungefähr wie Thüringen in Deutschland.
Ja, oder wie Bayern, sagen wir mal. Vielleicht ein bisschen wie Bayern oder die Ösis früher, ne? Also sozusagen Heim ins Reich. So, das wäre so. Also so ungefähr. Wir sind jetzt bei 38 Heim ins Reich. Das macht der Putin jetzt. Ne? So, und er hat gedacht, wie die Österreicher damals herstanden an der Straße, nicht alle, aber doch ein großer Teil, und ihm zugejubelt haben, würden sie auch ihm zujubeln. Dieses Grundverständnis zu sagen, die Ukraine ist eine eigene Nation, das habe ich dort auch festgestellt, dass das tatsächlich. Ich war ja noch nicht früher in der Ukraine. Ich weiß nicht, wie es 1990 war oder 95. Ich habe auch nur gelesen, dass es ab 2014, dass sozusagen Putin derjenige war, der durch seinen Angriffskrieg damals schon, also durch die Besetzung der Krim, durch die Annexion der Krim, durch das, was im Donbass passiert ist, eigentlich erst Birth of a Nation sozusagen, also eigentlich die Identität der Ukraine eigentlich erst geschaffen hat. Das ist ja die Ironie der ganzen Sache. Das kann ich nicht beurteilen, das habe ich nur gelesen. Aber auf jeden Fall diese Akzeptanz zu sagen, die Ukraine ist eine selbstbewusste und eigenständige und souveräne Nation, so wie die Deutschen oder die Franzosen, das ist bei vielen noch gar nicht angekommen, glaube ich. Und bei mir muss es auch erst ankommen.
Ich hatte dieses Erlebnis in Litauen, dass dann die auf Gorbatschow geschimpft haben. Ich dachte, mit der Gorbi, wie kann man auf den schimpfen? Der hat uns doch die Freiheit gebracht. Und die waren gar nicht gut auf den zu sprechen und natürlich auch nicht auf die Sowjetunion, auch nicht auf die Russen. Und in dem Erleben vor Ort ist mir das dann erst bewusst geworden, weil ich natürlich auch genauso hatte, ach, das ist ja eine Sowjetrepublik und das waren doch mal Sowjets.
Wobei das Baltikum ist tatsächlich ja auch erst später dazugekommen, ist ein Sonderfall. Ja, ja. Also ist ja erst auch damals mit dem Zweiten Weltkrieg Teil der Sowjetunion geworden, ist ja auch einfach usurpiert worden, während Ukraine, Kleinrussland, ja, natürlich nicht alle Teile, der westliche Teil, wissen wir ja, war ja Österreich-Ungarn, ich glaube, jetzt mal jenseits dieser ganzen geschichtlichen Details, es ist einfach so, dass viele Menschen auch in Ostdeutschland, gerade in Ostdeutschland, wenn man sich jetzt die Diskussion, wenn man sich, also woher das kommt, diese starken Proteste, diese auch teilweise radikalen Proteste, das sind ganz viele Ursachen, aber ich glaube, eine Ursache ist tatsächlich, dass dieses Bild von der Sowjetunion, im Prinzip holt sich doch Putin nur das zurück, was sowieso ihm gehört.
Was ihm vom Westen weggenommen wurde, wäre die Argumentation bei vielen.
Oder was der Westen ihn wegnehmen wollte, weil er mit der NATO-Osterweiterung und so weiter und so fort. Also wir waren drauf und dran, sie einfach uns einzuverleiben in die NATO, in die EU, dass das was völlig anderes ist, wenn ein Land, souveränes Land, einem Bündnis beitritt, als wenn es sozusagen einfach annektiert wird. dieser feine Unterschied, der wird ja auch oft nicht bedacht, sondern wird gleichgesetzt, so nach dem Motto, auch das mit dem Stellvertreterkrieg und all diesen ganzen Diskussionen. Ich sage, das ist ein unendliches Feld. Man muss da auch wirklich offen miteinander diskutieren. Ich glaube, da gibt es auch keine einfachen Wahrheiten. Es gibt Wahrheiten, aber die sind nicht einfach. Aber
mit den Schwierigkeiten muss ja auch Katrin Göring-Eckardt umgehen, weil sie ja vor Ort natürlich auch danach gefragt wird, was jetzt mit den Beitrittsbemühungen zum Beispiel ist, ne? Weil es eben nicht so einfach ist.
Na, sie versucht dann, also da ist sie sehr Politikerin, also in den öffentlichen Äußerungen sagt sie dann, sie persönlich ist also für den schnellen Beitritt. Es muss ganz schnell passieren, bla bla bla. Aber sie weiß natürlich, dass das Unsinn ist. Weil man kann nur symbolisch, das ist so das von der Leyen-Sprech, man kann das symbolisch sagen. Man weiß aber ganz genau, dass aus zwei Gründen das nicht so einfach wird. Der erste Grund, oder drei Gründe. Der erste Grund, Ukraine ist im Krieg. Solange Ukraine im Krieg ist, wird so ein Beitritt nicht funktionieren können. Zweiter Grund, dann muss die Ukraine die Voraussetzungen schaffen. Nicht wirtschaftlich, glaube ich, das wäre nicht der Hauptpunkt, sondern juristisch. Zurzeit befindet sich die Ukraine im Kriegszustand. Das heißt, Zelensky regiert durch. Da finden keine wenig demokratische Prozesse statt gerade. Das Parlament hat eher eine symbolische Funktion zurzeit. Die Gouverneure sind durch Militärgouverneure ersetzt worden. Das heißt also, die Kommunalverwaltung ist militärisch organisiert in großen Teilen, die Rajons, die Oblaste. So, das heißt also, das muss ja erstmal wieder zurückgeschraubt werden auf echte demokratische Maßstäbe und dann müssen natürlich Gesetze erlassen werden. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund, es muss eine Mehrheit in der EU, also es muss im Prinzip eine Einstimmigkeit geben. Und da denke ich ein Beispiel nur an Ungarn. Ja, und andere Länder. Also das heißt also, das wird nicht so einfach.
Und wenn die demokratischen Prozesse jetzt auf der politischen oder juristischen Ebene im Moment gerade gar nicht so richtig greifen können im Kriegszustand, kriegt man trotzdem irgendetwas mit von Debatten über Für und Wider von bestimmten Bewegungen und Entscheidungen? Also findet das irgendwie in einer medialen Öffentlichkeit statt?
Also jetzt muss ich wieder zurückgehen auf diesen Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Ich bin da kein Experte. Ich habe in den wenigen Tagen, die ich nicht dort war, habe ich jetzt, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt öffentlichen Debatten beigewohnt und habe die auch noch verstanden, weil ich ja so toll Ukrainisch oder Russisch kann. Nein,
also. Hast du den Unterschied zwischen Ukrainisch und Russisch? Kannst du das auseinanderhalten? Mir fällt es schwer.
Nein, mir fällt das total schwer, obwohl ich mal Russisch gelernt habe, ja.
Also wenn sich jemand Ukrainisch unterhält, du könntest nicht mit Sicherheit sagen, das ist Ukrainisch, das ist Russisch.
Na, dann merkt es, dass es nicht Russisch ist, aber dass es dann Ukrainisch ist, ja. Also vielleicht ist es auch ein komischer Dialekt von Russisch, das weiß ich nicht. Also das normale Russisch würde ich erkennen und würde sagen, das ist jetzt kein normales Russisch, aber Ich fand interessant, es gab also eine sehr interessante Begegnung mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew. Das war ein sogenanntes Hintergrundgespräch, das heißt, es fand bei der Botschafterin statt, da kann ich jetzt auch nicht draus berichten, das ist einfach gegen die Regeln, weil man offen redet und der Deal ist, man berichtet nicht drüber. Kann man auch mal.
Das heißt unter zwei oder was?
Unter drei. Wäre auch mein eigenes Thema für die Sendung, wie das funktioniert.
Aber erklär mal kurz, was unter drei heißt.
Na, es gibt einfach die Regeln bei Gesprächen, dass es Politiker sagen, sind wir jetzt im Hintergrund oder unter drei? Also unter eins heißt mit Namen zitieren, unter zwei heißt auskreisen. Man darf die Informationen verwenden, darf aber nicht sagen, woher sie kommt. Und unter drei heißt, das ist jetzt nur für Sie, damit Sie den Hintergrund verstehen. Damit Sie verstehen, warum ich das jetzt öffentlich sage, was ich sage. Das ist der Hintergrund, warum ich das so sage. Ich gebe Ihnen jetzt Informationen, die Ihnen das erklären, aber Sie können sie nicht schreiben. Und da kann man sich als Journalist dann drauf einlassen oder auch nicht. Man kann ja sagen, nö, will ich nicht, will mit Ihnen nur unter eins reden. Das ist deine Freiheit, Journalist, du kannst sagen. Aber wenn dir natürlich, sag mal so, wenn deine Frau dir sagt, ich trenne mich von dir, das ist unter eins, aber ich kann dir unter drei noch erklären, warum ich das mache. Blöder Vergleich, fiel mir jetzt gerade nur so ein.
Sehr blöd.
Dann, also weiß auch immer, und ich hau dir jetzt einen auf die Nase, sagt der Nachbar, aber ich könnte dir nachher auch sagen, beim Bier im Hintergrund, aber nicht für die Nachbarn erzählen, warum ich es gemacht habe, wärst du doch neugierig. Ja, also und wird sich mit der blutenden Nase hinsetzen und so ähnlich ist es auch, wenn der Politiker sagt, ich erkläre Ihnen mal was, ich sage Ihnen mal, wie es wirklich war und davon leben wir natürlich auch, weil wir dann nicht die Informationen nehmen und einfach in die Zeitung schreiben, kennen wir nicht, aber wir können sie natürlich als Grundlage einer Recherche nehmen, wir können zum Beispiel sagen, der hat mir das gesagt, jetzt gehe ich mal zum Nächsten und frage ihn einfach mal so, ich habe gehört, dann ist es ja kein Verwenden im Sinne von Schreiben.
Das ist eine eigene Recherche dann.
Das ist deine eigene Recherche. Das heißt also, du schreibst es natürlich nicht, aber du kannst es ja natürlich bestätigen lassen und so weiter und dann kannst du es verwenden. Also diese Unter-3-Information, das ist auch so ein Muddy. Also das ist so ein bisschen so ein Bereich. Manche würden vielleicht sogar sagen, du darfst das auch nicht mal verwenden gegenüber anderen, ohne natürlich anonymisiert. Das glaube ich natürlich nicht. Das ist albern. Also wenn du was unter 3 hast, kannst du das, ist völlig klar, Politiker, meist Politiker geben dir auch die Information deswegen, damit du was damit anfängst. Nur nicht, dass du es sofort schreibst, sondern weil sie wollen natürlich die Quellenlage verwischen. Sie geben dir eine Information, wollen im Prinzip, dass sie also entweder wollen sie sich erklären und wollen begründen, wollen sich besser darstellen, oder sie wollen, dass es in die Debatte einfließt, in die Recherche einfließt, aber sie wollen nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie diejenigen, die Whistleblower sind oder so. Jedenfalls das Gespräch mit Klitschko, um darauf zurückzukommen, war unter 3, insofern, weil er da Dinge gesagt hat, die, wenn man sie veröffentlichen würde, also hat ein komplexes Verhältnis mit Zelensky, um es mal vorsichtig zu umschreiben. Und er hat dann auch so Dinge da gesagt, die ja wahrscheinlich eine News wären, die dazu führen würde, dass eine Schlagzeile wäre, alles Mist in der Ukraine zum Beispiel. Ja, das ist, also ich glaube tatsächlich, dass es einfach ein Konkurrenzverhältnis ist und dass die jeweils untereinander durchaus schlecht aufeinander reden. Das gibt es in Deutschland auch dauernd. Und so im Hintergrundgespräch findet das meiste statt. Man lästert über die anderen und sagt, wie blöd die sind. Und dann nach außen hin lächelt man freundlich. Und dass es in der Ukraine auch so ist und dass es da natürlich in diesen schwierigen Zeiten erst recht so ist, das war auch ein Erkenntnisgewinn für mich, durchaus.
Also könnte man zumindest irgendwie, ohne mit der Klitschkos Geheimnisse jetzt zu offenbaren, sagen, auch wenn 80-90% der Leute halt irgendwie sagen, ja, wir müssen hier wirklich irgendwie kämpfen gegen die russische Aggression, aber innenpolitisch gibt es trotzdem da auch Differenzen.
Ja, wobei nicht um die Frage, ob man kämpfen sollte oder nicht, sondern die Frage, wie und um wie demokratisch dieser Prozess gestaltet wird und wer wann was zu sagen hat.
Das also wie in der Pandemie, jetzt fangen wir erst an, das aufzuarbeiten und uns differenziert damit auseinanderzusetzen.
Nee, das würde ich jetzt nicht vergleichen. Also ich glaube einfach, dass es immer messy ist. Also das ist auch völlig logisch. Also wir kriegen von nach außen hin, kriegen wir doch nur Zelensky und seine Videobotschaften. Das ukrainische Volk steht geschlossen und so weiter. Also wir kriegen ja nur im Prinzip, was wir mitbekommen in Deutschland, ist ein großen Teil Propaganda. Das ist aber auch jetzt nicht zu kritisieren. Das heißt, man muss es nur wissen. Also es ist natürlich so, ja, also das meine ich. Also ja, die ukrainische Bevölkerung, da gibt's keinen große Oppositionsfraktion, die sagt, wir wollen, aber über die Wege dahin und die Frage, wer sie führt und wer sie nicht führt. Es gibt natürlich jetzt Spekulationen darüber, was passiert denn nämlich, wenn Frieden wäre? Was würde denn in der Ukraine passieren? Wann würden Wahlen stattfinden? Mhm. Würde Zelensky nochmal antreten? Mit welcher Macht wäre der Präsident ausgestattet? Wird die Verfassung nochmal geändert? Aber das sind natürlich alles Fragen, die eigentlich erst sinnvoll zu stellen sind, oder zu beantworten sind jedenfalls. Stellen kann man sie jetzt schon, wenn der Krieg vorbei wäre. Und da ist es ja leider nicht so, dass es so aussieht.
Wollen wir uns noch auf schwierigeres Terrain begeben?
Noch schwieriger.
Ja, ich habe
weniger Ahnung.
Aber. Ja, vielleicht. Ich habe in der Sonntagszeitung eine schöne Grafik gesehen. Das war so ein Hufeisen, wahrscheinlich auch quasi das Hufeisen zusammengeschmiedet. Und jetzt ist ja die Debatte zum einen um die Querfront, ne, und die Hufeisentheorie, die jetzt richtig. Also man könnte sagen, das Hufeisen ist jetzt, das glüht rot. Ich komme ja aus einer Schmiedfamilie. Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn das so, also das glüht und ist auf dem Amboss und wird geschmiedet und da wird also ein richtig heißes, brennendes Hufeisen, wo man sich auch als Journalist natürlich verbrennt und so. Die Hufeisentheorie, also die heißt ja, dass links und rechts im Grunde das eine Seite von zwei Medaillen sind und das am Ende dann, die hat jetzt Hochkonjunktur, oder?
Ja, wobei das Hufeisen nicht so plump ist wie die Medaille, finde ich, weil das Hufeisen ja was sagt, das sagt, dass im unteren Bereich des Hufeisens, ne? Also wo die quasi die Mitte ist, ja, und dann sozusagen sich dann verjüngen sozusagen zu diesen nach oben, dass da durchaus Unterschiede sind, ja, sozusagen, dass nur dann weiter oben, dann das wieder zusammen quasi kommt als zwei Extreme, die sich ähnlich sind.
Also aber durch das Bild des Hufeisens, ich würde ja erstmal sagen, die Voraussetzung ist ja auch erstmal eine Selbstbehauptung von Mitte, von der aus das Hufeisen behauptet immer, wird. Ne? Und dann wird ja fällt ja in diesem Bild, fallen die Unterschiede auch zwischen den vermeintlich extremen Enden und vor allem von dem vermeintlich gleichen Abstand zu den extremen Enden, da fällt ja die Unterscheidung dann inhaltlicher dann weg.
Na gut, das sind immer Selbstbeschreibungen. Also wenn du, wir reden ja in diesen Links-Rechts-Kategorien, die kommen ja von der Paulskirche, also von den ganz frühen Parlamenten, wo die Leute sich hingesetzt haben, weil sie sich zu verschiedenen Fraktionen zugehörig gefühlt haben. Und links wird immer mit sozialistisch übersetzt und rechts mit reaktionär, konservativ, was auch immer. Und dazwischen ist dann die Mitte. Also das ist dann automatisch so. Also das ist nicht selbst definiert, sondern die Leute, die sagen, ich bin nicht konservativ und ich bin nicht sozialistisch, aber ich habe von beiden, so Middle Ground, das ist dann die Mitte. Und das Hufeisen, das sind alles solche Bilder, die kommen alle der Realität nicht nah, weil wir sind immer komplexe Wesen. Das heißt, wir haben immer in uns ein Puzzle von Anhaltungen und Ansichten und so weiter. Also ich würde zu mir zum Beispiel sagen, ich bin ein konservativer Mensch. Bin aber vom Herkommen ein DDR-Mensch. Hab immer damals gesagt, die Idee des Sozialismus ist richtig, die Umsetzung ist falsch. Das Politbüro ist scheiße, aber bin so ein neues Forum dritter Weg. Ne, so Dubček und für Arme. So fand ich das immer. Und man sollte halt Privateigentum natürlich zulassen, aber die ganz großen Konzerne gehören verstaatlicht. So komme ich ja eigentlich. Das ist sozusagen, das habe ich tatsächlich als jugendlicher Kind, das hat mich ja geprägt.
Voll der Linke.
Und mein Wahlverhalten ist links. Also ich habe nie die Nachfolgeorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gewählt, aber ich habe, das ist jetzt mein, ich mache jetzt mal ganz nackig, aber ich habe linke Parteien gewählt, oft, zumeist, manchmal lokal auch nicht, also manchmal, da gehe ich mehr nach Personen. Und gleichzeitig würde ich sagen, ich bin konservativ, erstmal, weil ich alt bin mittlerweile, ich bin ein alter, weiser Mann und ich fühle mich konservativ und in ganz vielen Dingen suche ich immer wieder neu. So, und das heißt, das muss man allen Leuten zugestehen, dass diese Sortierung nie richtig funktionieren. Nie richtig funktionieren. Und was jetzt das Hufeisen betrifft, was wir jetzt gerade beobachten, diese Querfront, die sogenannte, das sind alles wieder Begriffe, die irgendwie draufgepappt werden und wo Leute sich dann schlecht behandelt fühlen. Aber man muss schon sagen, dass natürlich jemand, der DDR aufgewachsen ist, danach festgestellt hat, dass das, was meine jungen Pionieren hatten, nur mal so als Beispiel, ganz merkwürdig Ähnlichkeiten zur HJ hatte. Also dass bestimmte Kennzeichen der DDR-Diktatur sich den Kennzeichen der totalitären im Prinzip DDR-Diktatur, auch wenn man das Wort nicht so schön finden würden, weil wir in der DDR uns doch relativ kommod gefühlt haben in gewissen Umständen, der andere totalitärer Diktaturen starklich. Und man muss auch schon sagen, dass das, was bei den Extremisten jetzt passiert auf der rechten Seite, an Populismus, an übertriebenem Populismus, an Vereinfachung, an Lügen, dass das tatsächlich auch etwas ist, was in Teilen der Linken passiert. So diese Ähnlichkeiten in der Systemforschung findest du also auch bei den Parteien natürlich wieder. Ich mache das immer ganz schlicht und ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe. Aber das ist doch das, was das meint mit Hufeisen und Querfront. Und wie gesagt, ich glaube, uns helfen solche Begriffe nicht weiter. Das glaube ich tatsächlich. Die helfen uns nicht weiter. Man kann sie vielleicht benutzen, um bestimmte Sachen zusammenzufassen, aber eigentlich helfen sie nicht. Sondern man muss überlegen, wie dieser Middle Ground, darum geht es, wie dieser Konsens in der Gesellschaft gestärkt wird. Und wie sozusagen die Extreme, die in gewisser Hinsicht notwendig sind, weil sie eine Debatte anzeigen. Das geht gar nicht anders. Also du wirst keine Gesellschaft haben, wenn solche Gruppen nicht gibt. Aber ich rede zu viel und es ist 8:50 und wir sollten aufhören.
Nee. Aber ist ja trotz allem super, super, super schwierig, weil ja auf der einen Seite, ne, es geht ja, denke ich zumindest, will ich niemanden verunglimpfen und sagen, hier, du bist jetzt irgendwie so ein Quergestörter oder sonst irgendwas, ne? Oder ein Schwurbler oder sonst irgendwas und irgendwie du bist automatisch rechts, wenn du mit dir auf diese Demo gehst. Ne? Ich will die Kästen vermeiden und trotzdem suche ich ja eigentlich irgendwie nach Anschlussmöglichkeiten und treffe dann aber irgendwie auf eine Aufgeladenheit, auf einen Wunsch nach Vereinfachung, der halt kaum noch Anschlüsse bietet, weil alles, was ich in Frage stelle, halt dann sofort in die andere Kiste kommt, nämlich Systemlink zu sein und Mainstream-Messe, Presse, Mainstream. Ich gehe zur Mainstream-Messe sozusagen.
Ah, für den Stream.
Naja, aber wir, also wenn man jetzt behauptet wird, dass die Welt immer komplexer wird, das ist ja vielleicht eine Sache, worauf man sich einigen kann. Das ist, oder dass unsere Wissen sich immer mehr akkumuliert und dass wir immer komplexer werden. Jetzt halten wir uns schon mit KI und so weiter. Also es wird also nicht einfacher. Es wird nicht übersichtlicher. Es wird immer unübersichtlicher. Dann ist natürlich so, dass gerade in Krisenzeiten, in der wir uns befinden oder in Umbruchszeiten, die Leute sich, jeder Mensch versucht, sich irgendwas zusammenzubasteln, wie ich vorhin sagte. Und natürlich kann man das in der Komplexität gar nicht erfassen. Das heißt also, man versucht sich dann einfachere Antworten. Manche suchen immer weiter und zweifeln und bauen immer neu und manche sagen, nö, habe ich gar keine Lust drauf. Ich höre einfach drauf, was in meiner Facebook-Gruppe gesagt wird und dann ist das eben so. Und das ist ja die einfachere Variante. Ich bin in der DDR, nochmal zurück zur DDR, ich bin aufgewachsen damit, dass ich zur Avantgarde gehöre, dass wir sozusagen, dass es völlig klar ist, dass die Menschheit dem Kommunismus entgegenschreitet und dass es immer einen dialektischen Fortschritt der Geschichte gibt. Das war für mich total logisch, muss ich sagen. Als ich das mit 12, 13 zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das ist klasse. So konnte man alles erklären. Jegliche, also wirklich jede Begebenheit in der Menschheitsgeschichte war eigentlich von Marx und Engels und dann später natürlich dem guten Lenin super erklärt worden.
Aber dialektisch würde ja genau bedeuten, dass es ein im Widerstreit der Gegenpole ein gemeinsames drittes Neues gibt.
Ja, aber die Widerpole waren also auch behauptet. Das war einfach so einfach. Dann gab es halt die, das waren halt die Arbeiterklasse und die Bauern auf der einen Seite und auf der anderen Seite war das Kapital. Das waren die, also die einen hatten Produktionsmittel und die anderen hatten keine. Und dazwischen war quasi der Widerspruch, der Antagonismus. Und daraus ist dann dialektisch etwas immer was Neues entstanden. Das war der Klassenkampf.
So, genau so
und
ist
und damit kann, genau so ist es. Und damit kann man tatsächlich immer noch viele Sachen, glaube ich, erklären. Ja. Aber es ist natürlich bei weitem nicht das, was unsere Welt darstellt.
Zum seelischen Innenleben von Martin Debel. Der hat jetzt sich wirklich nackig gemacht. Jetzt geht er gleich raus, hoffentlich halbnackt in den Schnee. Denn hier schneit es ganz wunderbar. Wer mehr vom seelischen Innenleben und von der kognitiven Dissonanz und von den Gedankensprüngen und von den inneren lesen möchte, kann das neue Buch von Martin Debel gern lesen. Ach, Thüringen. Das sind ja die Auszüge der Zwischenrufe, die ich ja sehr mag.
Sogar mit vollständigen Sätzen.
Ach, Thüringen. Das heißt, du schreibst jeden Dienstag in der Thüringer Allgemeinen den Zwischenruf. Das ist ein sehr persönlicher Kommentar. In unterschiedlichen Seelenlagen. Ich glaube, das schreibst du auch an unterschiedlichen Tageszeiten, was weiß ich. Ach, Thüringen ist ganz neu im Klartext-Buch erschienen, im Klartext-Verlag. Wie viele Kolumnen sind das? Wie viele Zwischenrufe?
Ich weiß es gar nicht. Aber so 50, 60?
50, 60.
Mhm. Also sind knapp 200 Seiten.
200 Seiten. Das ist so ein Ding, was man mal aufs Klo legen kann und mal, wo man eine Kolumne mal so schnell lesen kann. Das muss man nicht. Das ist kein Buch, was man sich durchliest. Also jetzt komplett.
Ich weiß es nicht. Also es ist auch noch ein bisschen nach Themen sortiert. Also so auch zum Beispiel NSU oder diese merkwürdige Wahl von Herrn Kemmerich und solche Sachen.
Ja gut, da gibt's ja Demokratie in der Schock, das ist ja dein vorletztes Buch.
Genau, aber auch da sind zwei, drei Kolumnen drin zu diesem Ereignis.
Ach, Thüringen, das aktuelle Buch von Martin Debes im Klartext Verlag erschienen. Wir schicken dich jetzt raus in den Schnee. Da kannst du dein Gesicht so und die Zunge rausstrecken und dann die Schneeflocken auf deine Zunge fallen lassen und dich abkühlen.
Okay, und kontemplativ in mich gehen.
So ist es. Lieber Martin Debes, ich hoffe, du kommst wieder. Bis zum nächsten Mal und herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Weitere kann man von dir lesen jeden Dienstag im Zwischenruf, in der Zeit und natürlich auch in der Thüringer Allgemeinen. Tschüss, Martin.
Genau, und jetzt kommt gleich Sergei Lochthofen, der es wirklich richtig weiß.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.